HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Hallo.
Morgen, Herr Hölter.
Hallo.
Grüße Sie.
Hallo.
Hallo.
Moin. Sie sind Frau Burgumi.
Ja, ja.
Hallo.
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 Schön, dass es geklappt hat.
Ja, genau. Ja, gerne. Schön.
Ein Dienstagvormittag am Stadtrand von Hamburg. Besuch bei Familie Hölscher Bugumil. Ulrich Hölscher bittet in das Einfamilienhaus, in dem seine Frau Marion Bugumil wartet. Im geräumigen Wohnzimmer mit Blick in den Garten und angrenzenden Wald stehen Kaffee und Kekse auf dem Tisch. Daneben liegen Unterlagen, Briefe und Bilder.
Das ist so ein Foto, das Finn. Und ich finde, dieses Foto ist irgendwie so schön, weil das ein bisschen ja so ein junger Mann auf Reisen ist.
Finn, der junge Mann mit gelbem Hemd und Shorts auf dem Foto, ist der jüngste ihrer drei Söhne. Ein Glückskind. Witzig, charmant und eloquent, erzählt Mutter Marion.
Finn war vielseitig begabt, vor allen Dingen vielleicht sogar künstlerisch begabt und sehr mutig und sehr interessiert an der Welt. Er ist deshalb ja auch nach Uruguay gegangen als Austauschschüler, da war er ein Jahr, kam dann zurück, war unglaublich motiviert, die Welt zu verändern.
Finn überspringt ein Schuljahr, ist unter den Schülern beliebt, wird Schulsprecher. Mit 18 macht er 2013 das Abitur, hält die Dankesrede der Schülerschaft. Seine Mutter hat die Worte einer Mitschülerin von der Abi-Feier noch im Ohr.
Sie hat sich so, als dann alle Abiturienten da so standen, dann hat sie gesagt, so um wen muss ich mir eigentlich Sorgen machen, um wen muss ich mir keine Sorgen machen. Und Finn war einer, wo sie sagt, um den muss ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen machen. So, nach dem Abi ging es dann aber los, dass er gesagt hat, er möchte nochmal nach Lateinamerika zurück. Er möchte rumreisen, er möchte wandern. Er wollte es nochmal so richtig, also richtig so, bevor er dann eben ins Leben eintritt, wollte er nochmal so richtig frei sein.
Dass er das tatsächlich in diesem Paradies gemacht hat, er hat da gelebt an so einer Quelle, an einer Wasserquelle. Und das war ein Paradies, das war wirklich ein super schöner Ort. Und dann sprudelt das Wasser und er trinkt es nicht. Da fallen die Kokosnüsse vom Baum und er isst sie nicht.
Mitten im Paradies endet Finns Leben mit gerade mal 22 Jahren. Er ist verhungert, weil er glaubte, sich nur von Licht ernähren zu können. In einem Brief an seine Mutter schrieb er:
Ich glaube an die Lichtnahrung, die Fähigkeit, ohne physische Nahrung gesünder, besser, energetischer zu leben, nach dem Prinzip Geist über Materie. Seitdem ich davon erfahren habe, lässt mich das nicht mehr los.
Wie konnte innerhalb von nur 4 Jahren aus einem intelligenten, lebenslustigen jungen Mann ein Anhänger dieser Heilslehre werden? Spurensuche.
Die Lichtnahrung ist die Überzeugung, dass alles im Universum nur Energie ist und dass wir die Schwingungen dieser Energien erhöhen müssen, um spirituell zu wachsen und dass wir dann eben uns quasi von Licht ernähren können.
Hugo Stamm ist Journalist, befasst sich seit Jahrzehnten mit neureligiösen Bewegungen, Esoterik und Scharlatanen. Für den Autor des Buchs Achtung, Esoterik zwischen Spiritualität und Verführung ist Esoterik die erste wirkliche Weltreligion, die sich flächenbrandartig über die gesamte Welt ergossen hat.
Da werden Wunder versprochen, da wird eine Parallelwelt aufgebaut, da werden die Leute in eine absolute Gegenrealität geführt und das klingt dann alles wunderbar, schön, harmonisch und die Leute sind fasziniert und es hat natürlich auch etwas Prickelndes, etwas Exotisches, weil da ein ganz neues Weltkonzept, ganz neue Muster, spirituelle entstehen, die auf den ersten Blick sehr spektakulär erscheinen. Es ist praktisch alles möglich. Und während da nicht ein bisschen kritischen Geist bewahrt, der lässt sich eben gern verführen.
Ich glaube, dass viele Menschen es auch sehr attraktiv finden, zu den Eingeweihten zu gehören, zu dem Kreis derjenigen, die eine tiefere Wahrheit erkannt haben.
Christian Weihmeier ist promovierter Biologe, Autor, Wissenschafts- und Medizinjournalist und hat sich mit esoterischen Heilsversprechen befasst.
Zu dem Kreis derjenigen zu gehören, die also nicht schnöde an der Oberfläche kratzen und sich mit naturwissenschaftlichen Erklärungen zufrieden geben, sondern die die Wahrheit dahinter erkannt haben. Und das erklärt vielleicht auch, warum sich manche Menschen auch überhaupt nicht davon irritieren lassen, dass die komplette Fachwelt, dass vielleicht sogar 99% aller Menschen irgendwas für Schwachsinn halten. Das ist dann vielleicht umso attraktiver, weil sie dann ja zu diesem besonders ausgewählten kleinen Kreis der Eingeweihten, der Auserwählten gehören.
Zu diesem kleinen Kreis von Eingeweihten gehören zum Beispiel der Schweizer Michael Werner, der angeblich seit 2001 nur von Lichtnahrung lebt, oder der indische Yogi Prahlad Jani, der Posterboy der Lichtnahrungsszene, der über 70 Jahre bis zu seinem Tod von Prana, also göttlichem Licht, gelebt haben soll. Gibt man im Internet das Suchwort Lichtnahrung ein, erhält man noch mehr Erfahrungsberichte von Menschen, die anscheinend gänzlich auf Nahrung verzichten können. Und man findet Hinweise zu Workshops und Kongressen, auf denen sich die Anhänger der Lichtnahrung organisieren. Von dem im Februar 2019 stattgefundenen Lichtnahrung-Online-Kongress kann man unter dem Motto »Sei du selbst« Infos und Anleitungen für die Lichtnahrung kaufen. Grundtenor der Lichtnahrungsanhänger?
Wo die Leute sagen, dass sie jetzt viel glücklicher sind, sich besser konzentrieren können, seit sie nicht mehr essen. Und die Hoffnung, dass es eben ein solches Prinzip gibt, das eigentlich letztlich alles löst, dass ich nicht mehr essen muss, dass ich keine kontaminierten Lebensmittel einnehmen muss, dass ich gleichzeitig göttliches Licht in mich integrieren kann, das fasziniert Leute derart, dass sie absolut bereit sind, dies zu tun.
Seit mehr als 20 Jahren glauben Verfechter des weltweit existierenden esoterischen Konzepts der Lichtnahrung, ohne Essen und Trinken leben zu können, sich nur von Licht zu ernähren. Auch der junge Hamburger Finn Bogumil ist überzeugt davon, dass die Menschen wundersame Geschöpfe sind, die zu allem fähig sind.
Also es ist wirklich nur so erklärbar, dass die Faszination und der Glaube, dass all diese spirituellen Medien und Meister mit den göttlichen Instanzen kommunizieren können und quasi wie das neue Evangelium Botschaften empfangen, die die absolute Wahrheit darstellen, also dass man sich so blenden lässt und dann nicht mehr die kritischen Gegenargumente zulässt. Es ist der Wille zum Glaube, dass das alles funktioniert. Und man misstraut in der Esoterik eben grundsätzlich allem, was nach Physik, Chemie, Wissenschaft, aber auch nach Medizin klingt. Sie glauben, das sind alles Leute, die spirituell unterbelichtet sind, die somit nicht das richtige Rezept der Befreiung, der Erlösung, der Erleuchtung gefunden haben und die das als Bedrohung betrachten und deshalb eben die Esoterik bekämpfen. Also es ist wirklich ein Abrutschen in eine geistige Gegenwelt, in der alle Naturgesetze aufgehoben sind.
Mögen Sie einen Kaffee, einen Tee, Wasser?
Kaffee, das wäre total lieb, das wäre echt ein Traum.
Wie können normal denkende, intelligente Menschen glauben, dass für sie Naturgesetze nicht gelten? Dass man sich nur von Licht ernähren kann? Das fragen sich auch die Eltern von Finn, der sein Abi mit gut bestand und dem viele Wege offen standen. Finn konnte sich nicht entscheiden, erzählen sie. Möchte erst einmal reisen, wandern und noch einmal seine Gasteltern in Uruguay besuchen, bei denen er im Schüleraustausch war.
Wir waren nicht so begeistert von diesem Vorschlag. Wir sagten, so ein Auslandsjahr, so ein soziales Jahr in einer Organisation, das war ihm alles zu eng, das war ihm alles zu viel Fesseln. Und hatte dann auch niemanden gefunden, der das mit ihm macht. Und dann sagte er, okay, die alle haben keine Arsch in der Hose, dann mache ich das jetzt alleine. Und ist dann 2013 alleine los.
Finn reist kreuz und quer durch Lateinamerika. Die Eltern sind froh, als er nach einem Jahr unversehrt zurückkehrt. Äußerlich unversehrt, betont sein Vater.
Aber wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass er sich ganz doll verändert hatte. Und er hat uns auch erzählt, dass er eben Erfahrungen gemacht hat mit Froschgift und mit Ayahuasca, dass er eben da sozusagen Kontakt mit der Natur gefunden hat und sozusagen die Erde sprechen hört. Also dass er sozusagen etwas sieht, was wir so als bürgerliche Menschen eben gar nicht sehen würden. Also es hat sich dahinter so ein bisschen so ein Weltbild verborgen. Die Welt steuert auch in einen Abgrund zu Und man muss sozusagen den Kontakt zu spirituellen Wesen oder Geistern oder wie auch immer wiederfinden, um die Welt zu retten.
Ayahuasca ist ein Pflanzengebräu aus Südamerika und bedeutet so viel wie Pflanze der Geister. Es verspricht tiefe spirituelle Reisen. Indigene Völker nutzen Ayahuasca für religiöse Zeremonien. Finn, der schon ab und zu mal gekifft hat, ist von dieser Droge, von den Ritualen fasziniert, will Schamane werden. Er beginnt zu Rainbow Gatherings zu gehen, die in ganz Europa stattfinden, wo sich Aussteiger, Esoteriker, Althippies treffen und man alles Mögliche auf dem Markt der Glückseligkeit und Esoterik angeboten bekommt. Bei seinem gelegentlichen Besuch in seinem Elternhaus in Hamburg, erzählt Finns Vater, surft er stundenlang im Internet.
Und er hat dann ganz gezielt im Internet irgendwelche Schamanen-Videos sich angeguckt und auch so ganz obskure, esoterische Dinge mit irgendwelchen Pyramiden aus Kupfer drehten. Also er hat sich wirklich, glaube ich, mit allen esoterischen Strömungen ausgetauscht und ist dann irgendwie ja völlig uns entglitten.
Esoterik sei ein Sammelbecken, wo sich Geistheiler, Schamanen, Medien, spirituelle Meister und Gurus in hunderten Disziplinen, wie zum Beispiel der Lichtnahrung, tummeln, die spirituelle Erleuchtung fördern sollen, erklärt Hugo Stamm. Die Gefahr, die von esoterischen Anbietern und deren Ideologie ausgeht, werden von der Öffentlichkeit unterschätzt, meint der Sektenexperte.
Ja, das Gemeinsame an all diesen verschiedenen Disziplinen und Anbietern, Meistern, Gurus ist eben, dass die Welt primär nach spirituellen Kriterien funktioniert. Nicht nach physikalischen oder medizinischen oder biologischen. Diese Funktionen, die sehen Sie durchaus, aber gesteuert wird das alles von den spirituellen Energien. Das heißt konkret, wenn man das auf körperliche Probleme bezieht, ist das nicht eine Dysfunktion im medizinischen Sinn, sondern es ist immer eine spirituelle Blockade, die dann eben die körperlichen Probleme auslösen. Und die körperlichen Probleme, die sollen eben ein Indikator sein, dass im Spirituellen etwas nicht stimmt.
Auch Finn gleitet immer tiefer in diese esoterische Welt ab. Er hört sich Schamanengesänge an, läuft fast nur noch barfuß, schläft im Wald, stellt sein Essen auf Rohkost um.
Dann durfte das nicht mehr gekocht sein, dann durfte das nur noch etwas sein, was vom Baum fällt. Und er hat dann auch gefastet, er hat wirklich lange gefastet, obwohl er sah richtig abgemagert teilweise aus.
Er hat mit mir mal drüber gesprochen, hat es mir mal in der Küche erzählt. Weißt du irgendwie, das gibt Leute und die können ohne Nahrung und da gibt es so Mönche und die haben irgendwie seit ewigen Zeiten nichts gegessen. Und ich weiß noch, ich stand am Herd und habe ihn angeguckt und gesagt, so ein Quatsch. Ich hätte nie gedacht, dass er das wirklich macht. Das überstieg wirklich meine Vorstellungskraft.
Ich hatte selber davon noch nie in meinem Leben gehört. Und dass das Lichtfasten irgendwie so jetzt eine Gefahr darstellen könnte, das haben wir überhaupt nicht gemerkt.
Licht hat etwas sehr Symbolisches in der Esoterik. Es wird verklärt als das göttliche Licht. Und die Überzeugung ist eben, dass man durch diesen Lichtnahrungsprozess fähig wird, das göttliche Licht, das Prana, aufzufangen und zu integrieren ins eigene spirituelle Bewusstsein und dadurch einen großen Sprung bei der Entwicklung zur Erleuchtung machen kann.
Erklärt Hugo Stamm. Die Lichtnahrung, an die Finn glaubte, geht auf die Australierin Ellen Grave zurück, die sich als Medium Jess Mohin nennt. Sie behauptet, der sogenannte Lichtnahrungsprozess dauere 3 Wochen. Laut Anweisungen der esoterischen Meisterin darf man in der ersten Woche nichts, absolut gar nichts zu sich nehmen.
Aber was besonders kritisch ist, in der ersten Woche darf auch nichts getrunken werden. Nicht einen Schluck, nicht mal den Speichel darf man schlucken.
Nun wissen auch Lichtesser, so Hugo Stamm, dass es ab dem 3. Tag kritisch wird, weil der Mensch dehydriert. Der Körper funktioniert nach physikalischen Gesetzen und nicht nach esoterischen Versprechungen. Der Stoffwechsel wird umgestellt, die Reserven angezapft, der Elektrolythaushalt kommt durcheinander. Im schlimmsten Fall führt der Flüssigkeitsmangel zu Blutdruckabfall, Schock mit Kreislaufschwäche und Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma. Das schreckt Lichtnahrungsaspiranten nicht ab. Im Gegenteil. Sie sind überzeugt, dass sie die Gefahr der Dehydrierung meistern können. Haben sie diese lebensgefährliche Rosskur ohne Schaden überstanden, darf man wieder trinken, fastet aber weitere 2 Wochen. Das 3-wöchige Extremfasten bewirkt im Körper einen Umwandlungsprozess, erklärt Jess Mohin in ihren Büchern.
Die DNA-Struktur soll sich massiv erhöhen, also statt 2 Stränge soll man bis 12 Stränge bekommen. Und die Zirbeldrüse, die soll sich vergrößern und verändern. Und dadurch wird quasi der ganze Kreislauf auf den Kopf gestellt. Und danach soll man eben fähig sein, nie mehr essen zu müssen. Trinken, das wird schon empfohlen. Und dann kann man eben sich ernähren auch von diesem göttlichen Licht. Das heißt, das nicht nur spirituell nutzen, sondern auch in Kalorien, diese Energie in Kalorien umwandeln zu können und damit eigentlich den Körper mit Licht zu ernähren. Also quasi ähnlich wie die Photosynthese bei den Pflanzen.
Wir haben einfach keine physiologische Ausstattung dafür, Licht in Energie umzuwandeln. Das können Pflanzen, die brauchen dafür Chlorophyll. Wir haben kein Chlorophyll, wir können das nicht. Also eigentlich muss man da gar nicht weiter diskutieren. Das ist einfach unmöglich. Und jemand, der das behauptet, der lügt.
Sagt der Wissenschaftsjournalist Christian Weihmeier. Skeptiker boten der Lichtnahrungserfinderin $30.000, wenn sie ihr Erbgut untersuchen lasse, weiß Hugo Stamm. Doch sie weigerte sich. Dafür wollte das Medium unter ärztlicher Aufsicht nachweisen, dass sie ohne Nahrung auskommt. Die begleitende Ärztin brach den Test nach wenigen Tagen ab, weil die Meisterin gefährlich ausgetrocknet war, berichtet Hugo Stamm.
Jess Mohin, das Medium, die behauptet, 11 Jahre lang nichts gegessen zu haben. Man hat sie aber überführt, dass sie bei ihren Welttourneen auch sogar Fleisch gegessen hat an den Flughafenrestaurants. Die Leute werden meines Erachtens nicht ins Licht geführt, sondern hinter das Licht geführt.
Finn Bogumil aus Hamburg war fasziniert von der Idee der Lichtnahrung.
Stell dir vor, ein Weg aus der Misere ohne Landwirtschaft und Supermärkte ist möglich, wenn wir uns nur erinnern, dass wir eh schon alles in uns tragen. Und es gibt tausende Menschen, die das vorgelebt haben.
Warum die Welthungerhilfe diesen einfachen Gedanken nicht aufgreift, wenn alle 10 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger stirbt, 690 Millionen Menschen hungern, diese Frage stellen sich Verfechter der Lichtnahrung nicht. Sie sind so sehr im Esoterischen gefangen, dass sie auf rationale Argumente und Fragestellungen nicht mehr reagieren. So auch Finn. Es zieht ihn erneut in die Ferne, in den Amazonas. Und weil die Eltern ahnen, wenn ihr Sohn jetzt geht, verlieren sie ihn endgültig, greifen sie zu drastischen Mitteln.
Wir hatten halt alles schon versucht, ihn davon abzuhalten, von dieser Reise. Wir haben hier Familienräte gehalten und haben mit ihm geredet. Es ging wirklich darum, ihn davon abzuhalten. Und es ist uns nicht gelungen. Wir haben uns nachher selber hier schon in die Haare gekriegt.
Ich habe dann seinen Pass verbrannt, ne? Also dass er nicht fliegen konnte.
Finn fand das sogar ganz gut, weil das so irdisch war oder besser gesagt so erdverbunden, so ein verbrannter Pass. Also Uli hat es ihm dann gezeigt, dieses Häufchen, was noch übrig war. Und dann hat er irgendwie, so Uli auf die Schulter geklopft, hat gesagt, ist gut, war sowieso, fliegen ist sowieso nicht so eine gute Idee. Dann gehe ich zu Fuß.
Ohne Handy, ohne Ausrüstung und ohne Geld zieht er los, trampt bis Gibraltar, setzt über nach Marokko. Auf einem kleinen Segelschiff, das ihn umsonst mitnehmen will, heuert Finn an, gelangt so bis auf die karibische Insel Dominica.
Er hat gesagt, ihr werdet mich jetzt vielleicht auch jahrelang nicht sehen. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und ich bin nicht mehr der Finn, als der ich jetzt losgehe. Und er hat sich wirklich wie so eine Hülle, er hat sich von allem befreit. Und am Ende hat er sich von seinem Körper befreit, kann man ja so sagen.
Mit dieser Filmmusik beginnt, am Anfang war das Licht, Ein umstrittener Dokumentarfilm des österreichischen Regisseurs Peter Arthur Straubinger zum Thema Lichtnahrung. Der Filmkritiker Christian Horn bringt es auf den Punkt. Zitat:
Grund zum Zweifel bietet jedoch der dramaturgische Aufbau des Films. In der ersten Hälfte sprechen vor allem Skeptiker, meist Mediziner, die ausführlich erklären, dass ein Überleben des Menschen ohne Nahrungsaufnahme unmöglich sei. In der zweiten Hälfte sucht Straubinger dann vermehrt praktizierende Lichtesser auf und zeigt eine Reihe wissenschaftlicher Experimente, bei denen Probanden über einen Zeitraum von 2 ernährungslosen Wochen beobachtet wurden, ohne dass gesundheitliche Probleme auftraten. Diesen Aufbau, erst Kontra, dann Pro, kennen selbst Schüler aus der Struktur einer Erörterung. Das eigene Anliegen soll man zuletzt darlegen, da es dem Leser so besser im Gedächtnis haften bleibt. Die Art und Weise, in der Straubinger seine Recherchen montiert, kann dem Skeptiker also durchaus verräterisch erscheinen.
Ulrich Hölscher hat sich den Film im Internet besorgt, wo er bis heute käuflich zu erwerben ist, und hat ihn angeschaut. Mit seiner ansprechenden Aufmachung, unheimlich vielen Informationen, zu Wort kommenden Wissenschaftlern und Quantenphysikern zieht er in seinen Bann, bestätigt der Vater von Finn.
Ich halte es für einen absoluten Fake, weil ich habe dann wirklich wie ein Wissenschaftler versucht, jede einzelne Aussage, die da drin sind und jede Person, die da auftritt, zu googeln, zu gucken, was ist der Hintergrund. Und eine Seifenblase ist nach anderen geplatzt. Das konnte man, also jeder Mensch, der so ein bisschen rationalen Verstand hat, kann eigentlich ganz klar analysieren, dass da gar kein einziger Beweis in dem Film gibt, dass es je einen Menschen gegeben hat, der ohne Essen und Trinken leben kann über lange Zeit. Aber genau das ist die Botschaft von diesem Film.
Für mich sind das gefährliche Pamphlete, wirklich gefährliche Pamphlete, die solche Werke verführen Menschen, und die Macher solcher Filme müssen mitverantwortlich gemacht werden. Und ich kenne einen Fall von einer Frau, die daran gestorben ist, nachdem sie den Film gesehen hat und daran geglaubt hat.
Finn, der bei seinem Selbstversuch, ohne Nahrung nur von Licht leben zu können, starb, ist nicht das erste Todesopfer Weiß-Hugo Stamm. Der Journalist hat den Fall Anna Gutt recherchiert. Ihre Überzeugung, dass spirituell begabte Menschen entgegen der wissenschaftlichen Lehrmeinung ohne Nahrung leben können, bezahlte die Schweizerin mit ihrem Leben. Genau wie Heide Meyer, Timo Degen, Lenny Morris, Verity Lynn, Jeanette Utrecht, Vanni Bergamo. Eigentlich lernt man schon als Kind, so Christian Weimeier, dass man ohne Essen und Trinken nicht leben kann. Der Wissenschaftsautor rät jemanden, der sagt, er könne sich von Licht ernähren, zu fragen:
Was meinen Sie, warum die Evolution dann uns diese Mühsal der Nahrungssuche auferlegt hat, die ja auch mit großen Gefahren verbunden ist? Wenn man jetzt an Steinzeitmenschen denkt, der einen Mammut jagt, wenn er das gar nicht bräuchte, warum tut er das dann? Das ist ja ein rationales Argument, das so auf der Hand liegt. Aber ich befürchte fast, jemand, der daran glaubt, Licht zu konsumieren, ja, da kommt man auch nicht mit ran.
Und die Esoteriker behaupten eben, ihr wehrt euch dagegen, dass es quasi das neue Zeitalter gibt. Ihr seid verhaftet in eurer grobstofflichen Realität. Und wir sind eben die Elite. Wir sprengen diese enge geistige Welt. Wir öffnen den spirituellen Kosmos für euch. Und ihr realisiert das nicht. Also sie sind absolut nicht empfänglich für kritische Argumente. Und es ist halt wie bei Sekten. Man findet immer eine vermeintlich plausible Antwort auf den größten Irrsinn, den es gibt. Wenn man glaubt in einer so starken Form, wie das die Hardcore-Esoteriker tun, dann ist man wirklich auf einem anderen Planeten geistig und nicht mehr erreichbar.
Konstatiert Hugo Stamm. Deshalb sei Aufklärung so wichtig, findet die Familie von Finn und hat das Schicksal ihres Sohnes öffentlich gemacht.
Als Betroffener hat man noch eine ganz andere Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, was bedeutet das eigentlich, wenn man seinen eigenen Sohn verliert, weil er an so einen Quatsch geglaubt hat. Und ich würde gerne versuchen zumindest, dass, wenn man Lichtnahrung eingibt, dass man über das Schicksal von Finn erfährt und nicht als erstes diesen Film.
Also die Aufklärung betrifft leider nur die Leute, die noch nicht angesteckt sind, aber die die bereits dieses Virus in sich haben, die erreicht man leider überhaupt nicht. Und das ist meines Erachtens verheerend.